Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Willkommen zu einer weiteren Folge Strom zum Anfassen. Heute geht es um das hier. Ihr habt es bestimmt erkannt. Es geht um den Herzschlag oder den Puls. Aber eben nicht um den Herzschlag des Menschen, sondern den Herzschlag unseres Stromsystems. Da gibt es tatsächlich viele Ähnlichkeiten. Und darüber spreche ich heute mit Anne-Kathrin Marten. Sie ist Leiterin der operativen Systemführung bei 50 Hertz. Herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du auch bei dieser Folge dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, Volker.
Kennst du deinen aktuellen Puls oder Herzschlag? Hast du den heute schon gefühlt?
Ich habe ihn nicht gefühlt, aber da ich mich gut fühle, gehe ich davon aus, er liegt irgendwo zwischen 55 und 70.
Dein Job hier bei 50 Hertz ist ja, den Pulsschlag des Stromsystems immer bei einem Wert von 50 Hertz zu halten oder rund um diesen Wert 50 Hertz. Was bedeutet diese Zahl elektrotechnisch?
Im Gegensatz zu einem 50er oder 55er Puls bei mir, was man ja in pro Minute angibt, ist tatsächlich der Puls des Energiesystems mit 50 Hertz praktisch ein Wechsel der Spannung in allen Leitern, die wir haben. An der Steckdose könnten wir das auch messen. Wechsel zwischen Plus und Minus 50 Mal, allerdings pro Sekunde und nicht pro Minute, also wesentlich schneller.
Wenn das unser Puls 50 Mal pro Sekunde wechseln würde, wäre man mit Sicherheit tot. Aber wir sind ja auch nicht das Stromsystem, sondern wir sind Menschen. 50 Hertz ist also der Herzschlag, der extrem wichtig ist für unsere gesamte Stromversorgung. Das ist die Frequenz, der sozusagen unser modernes Leben am Laufen hält. Aber wer ist eigentlich darauf gekommen? Wer ist auf die Idee gekommen, dass Strom pulsieren kann und dass man über dieses Pulsieren Energie übertragen kann? Das alles hat mit einem berühmten deutschen Erfinder zu tun, mit Heinrich Hertz.
Heinrich Hertz, 1857 bis 1994, war einer der berühmtesten deutschen Physiker. Leider starb er mit nur 37 Jahren nach einer Migräneattacke an Gefäßrheumatismus, sonst hätte er wahrscheinlich noch weitere bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Sein Meisterstück gelang ihm 1886, als er nicht nur die Existenz elektromagnetischer Wellen nachwies, sondern diese auch experimentell erzeugte. Und damit war der Grundstein gelegt für all die großartigen Erfindungen wie Telefon, Radio, Fernsehen, Computer und eben auch Stromnetze. Dank Heinrich Hertz wurde es möglich, Stimmen, Bilder, Texte und Elektronen wellenförmig über große Distanzen hinweg zu transportieren.
Tja, jetzt die große Preisfrage, Anne. Warum ausgerechnet 50 Hertz? Man könnte Strom doch vielleicht auch mit 1000 Hertz schwingen lassen. Das würde irgendwie cooler klingen so.
Es hat ein Stück weit auch damit zu tun, wie man früher eigentlich ausschließlich Strom erzeugen konnte, nämlich durch Generatoren. So ein Generator ist ja erstmal, die wenigsten werden das schon mal gesehen haben, aber so ein Kraftwerk, so ein Generator ist eine wahnsinnig riesige Maschine. Da ist viel Mechanik auch dabei, auch wenn sie elektrischen Strom erzeugen soll. Aber da braucht es Lager, da braucht es irgendwie Pole, die ausgeprägt werden müssen. Wenn ich mir vorstelle, also allein diese Maschine mit 50 Hertz laufen zu sehen, zu hören und tatsächlich auch zu spüren, wenn man dort drin steht, gibt einem schon so eine Idee, welche immense Kraft dahinter ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das Ding dreht noch 10, 20 oder noch mal schneller, würde es mechanisch gar nicht mehr funktionieren.
Also der Takt unseres Stromsystems oder die Frequenz ist eben historisch gesehen vorgegeben durch die Generatoren, die sich auch mit so einer Geschwindigkeit von 50 Umdrehungen pro Sekunde in dieser Spule drehen. Ne?
In ihrem Lager.
In ihrem Lager, in ihrem Lager drehen. Und klar, kann man sich vorstellen, wenn das eben 20 Mal schneller wäre, also 1000 Mal drehen, wären da ganz andere Fliehkräfte, ganz andere Temperaturen, ganz andere Mechanik notwendig. Insofern ist das mit den 50 Hertz ganz gut. Aber das ist nur in Europa so oder in großen Teilen der Welt. Es gibt auch Regionen, da haben wir eine andere Frequenz.
Genau, wir haben zwei Frequenzen auf der Welt sozusagen. Wir haben die Regionen auf der Welt, die mit 50 Hertz betrieben werden. Wir haben aber zum Beispiel auch die USA, die 60 Hertz haben.
Okay. Für dich hier in der Systemführung ist Hertz als Einheit ja sozusagen die ganz wichtige Größe, ne? Daran orientiert sich alles. Warum ist das für deine Arbeit so wichtig?
Also neben dem, dass wir den Stromfluss auf den Stromautobahnen überwachen, dass es keinen Stau gibt, ist eben die Frequenz eine unserer Schlüsselgrößen, die wir überwachen, weil die Frequenz ein Maßstab dafür ist, ob das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch tatsächlich zu jedem Zeitpunkt existiert oder ob wir dieses Gleichgewicht verlassen. Wenn wir dieses Gleichgewicht verlassen, also zu viel Last für zu wenig Erzeugung oder andersrum haben, dann müssen wir alles daran setzen, um möglichst schnell dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, damit wir eben eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für alle haben.
Und in der Leitwarte ist das auch, gibt es zwei große Display-Anzeigen, da sieht man eben die aktuelle Frequenz immer. Die ist aber nicht immer ganz stabil, direkt bei 50, wie so eine durchgehende Linie, die geht mal ein bisschen drüber, ein bisschen runter. Ab wann werdet ihr denn so in der Systemführung so ein kleines bisschen nervös oder fangt an zu zucken, zu sagen, jetzt ist es aber nicht mehr so ganz in dem Normbereich, in dem es sein sollte?
Meine Operator werden hoffentlich nie nervös, weil ihr Job ist, die Ruhe selbst zu sein, um mit kühlem Kopf die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber vielleicht der Moment, wo sie den Hörer in die Hand nehmen und mich anrufen, das könnte vielleicht der Moment sein, nachdem du fragst. Ich glaube, sie würden mich wahrscheinlich anrufen, wenn wir unter 49 Hertz kommen. Weil das wäre schon sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist noch nicht der Bereich, wo wir das komplette System verlieren. Ja, da kommen wir hin, wenn wir so 47 Hertz erreichen, darunter schalten sich die Kraftwerke ab und dann ist wirklich alles verloren. Auch 49, da sind wir noch nie in die Nähe gekommen, seit es mich gibt. Aber das wäre wahrscheinlich etwas, wo wir nervös werden. Die Systeme fangen an zu arbeiten ab einer Abweichung von 20 Millihertz, das sind also diese kleinen.
Also 49,8 beziehungsweise 50,2.
Ne? 49,98.
Ah, 49,98. Genau. Okay, und
50,02. Genau.
Da sieht man schon mal, an dem Mathe war nicht so ganz meine Stärke. Du hast gesagt, die Systeme fangen dann an zu arbeiten. Da gibt es ja auf europäischer Ebene festgesetzte Normen, in welchem Frequenzband wir uns bewegen müssen und wann welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Kann man diese Abstufung mal so ein bisschen beschreiben, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Das ist mega komplex.
Ich versuche es ganz grob. Ne? Unten fängt es an, bei den kleinsten Abweichungen hatten wir gerade 20 Millihertz. Ab dann fangen die Systeme an zu arbeiten. Und die regulären Systeme arbeiten bis 200 Millihertz. Also da sind wir jetzt da, wo du eigentlich hin wolltest, 49,8 beziehungsweise 50,2. Das ist so das Regelband, in dem wir arbeiten, wo dann auch eine Regelleistung, das ist die Leistung, die wir aktivieren können im Energiesystem als 50 Hertz, die wir einsetzen können, um die Frequenz eben wieder in Richtung 50 Hertz zu schieben, egal in welche Richtung das notwendig ist. Darüber hinaus, wenn die Frequenz mal stärker abweicht, dann sind wir schon eigentlich im Bereich der Notfall- und Letztmaßnahmen, also Ultima Ratio ist am Ende dann immer, man muss vielleicht Lasten vom Netz nehmen oder man muss Einspeiser vom Netz nehmen. Das ist natürlich etwas, das mache ich niemals am Anfang und mussten wir tatsächlich auch noch nie machen. Die letzten 20, 30 Jahre bin ich auch sehr froh drüber. Aber wichtig für uns ist auch immer, noch einen Plan B, C, D und so weiter zu haben. Weil ehe es dunkel wird, brauchen wir schon noch ein paar Joker, die wir jeweils ziehen.
Ja, letztendlich ist ja so, dass unser Stromsystem hier in Europa ist wirklich eines der stabilsten der Welt. Wer mal in anderen Ländern unterwegs gewesen ist, da sind Stromausfälle an der Tagesordnung. Manchmal werden die täglich angekündigt. Das kennen wir ja in Deutschland und in Mitteleuropa fast gar nicht mit einer Zuverlässigkeit von 99,9 sonst was Prozent. Also hier gibt es einen ganz stark ausdifferenzierten Prozess und alle Übertragungsnetzbetreiber, Stromnetzbetreiber in Europa arbeiten zusammen, um eben diese 50 Hertz immer einzuhalten. Da gibt es aber ganz natürliche Abweichungen, die nicht besonders dramatisch sind. Was kann denn die Ursache dafür sein, dass mal eine Frequenz nach unten abweicht oder eben nach oben?
Also das lässt sich ziemlich einfach sagen, wenn die Frequenz nach oben abweicht, also über die 50 Hertz gerät, dann haben wir zu viel Erzeugung für die aktuelle Last, die wir haben. Und demzufolge, wenn die Frequenz unter 50 Hertz sinkt, haben wir mehr Last, als wir tatsächlich Erzeugung haben. Und ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Wenn man zu jedem Zeitpunkt immer sicherstellen muss, dass wir genauso viel Erzeugung wie Last haben, wird man immer ein bisschen um die 50 Hertz ganz, ganz leicht drumherum schwanken. Ne? Da wird eine Last eingeschaltet. Ich meine, das elektrische Energiesystem merkt jetzt nicht, wenn wir zwei unsere Kaffeemaschine morgens einschalten, selbst wenn wir uns anrufen und sagen, so jetzt drücken wir beide gleichzeitig auf den Knopf, bringt das ein elektrisches Energiesystem noch nicht dazu, selbst leichte Zapfen Stapelbewegung zu machen. Aber ne, solche, eine Last kommt dazu, eine Last geht weg, eine Einspeisung kommt dazu, eine Einspeisung geht weg. Das sind sozusagen die Ereignisse, wenn die Frequenz anfängt, vielleicht sich ein ganz klein bisschen zu
verändern. Früher war immer so das klassische Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Endspiel und dann Halbzeitpause, dann rennen alle aufs Klo zum Kühlschrank oder machen irgendwelche Lichter an. Und das, hieß es immer, sei ein herausfordernder Moment, um das System im Gleichgewicht zu halten. Ist das nur eine Legende oder ist da wirklich was dran?
Das stimmt wirklich. Ja, das stimmt wirklich. Ist im Übrigen auch der Grund, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber nein, das ist schon okay, glaube ich, warum tatsächlich, wenn solche Events sind, die auch laufen, bei uns im Control Center, natürlich neben allen technischen Systemen, einfach um zu sehen, gehen wir in die Verlängerung? Wenn ja, wie lange wird sie wohl dauern? Und wann wird wohl der Moment sein, wenn alle am Kühlschrank oder auf der Toilette oder wo auch immer angekommen sind? Das merkt man tatsächlich.
Das ist eigentlich eine super Ausrede dafür, dass man am Arbeitsplatz Fußball gucken darf.
Meine Kollegen brauchen keine Ausreden. Die lieben ihren Job.
Die Frequenz ist ja eine total transparente Angelegenheit. Das kann im Prinzip jeder nachmessen. Kann man so ein Gerät an die Steckdose halten, dann kriegt man so ungefähr eine Ahnung davon, wie die aktuelle Frequenz gerade ist. Da gibt es viele Leute im Internet, die machen das auch und haben so Websites aufgesetzt, Grid Radar und so weiter. Und manche im Internet geraten dann immer in helle Aufregung, wenn dann zu bestimmten Stunden plötzlich ist so ein Frequenzsprung, gibt und sagen, oh, gleich bricht das Stromsystem zusammen. Dann rufen wir manchmal bei euch an und sagen, du, Anne, was ist denn da bei euch los? Und ihr sagt dann, ey, regt euch mal nicht so auf, das ist normal. Was ist denn daran normal, wenn zu bestimmten Stunden da solche Sprünge in der Frequenz sind?
Genau, du sagst es richtig. Diese Sprünge sind immer zum Stundenwechsel. Warum ist das so? Wir haben einen Energiemarkt in Europa und der Energiemarkt handelt aktuell noch in Stundenscheiben. Und genau zu diesen Stundenscheiben bedeutet das im Prinzip, der eine Erzeuger hat den Zuschlag am Energiemarkt für die Stunde davor bekommen, dann kommt der Stundenwechsel und dann hat ein anderer Erzeuger den Zuschlag eben für die Folgestunde bekommen. Und dieser Wechsel von einer Erzeugungseinheit auf die andere, das kann eben dazu führen, dass wir solche Sprünge haben. Der eine geht ein bisschen früher vom Netz, der andere kommt ein bisschen später. Aber wir haben da Mechanismen, die das ja ausregeln, eben die Regelleistung, die tatsächlich um die Stundenwechsel sehr, sehr häufig aktiviert werden muss, eben weil es diese kleinen Unterschiede gibt und weil wir eigentlich im Hier und Jetzt ja immer dieses Gleichgewicht halten müssen.
Also Regelleistung aktivieren heißt, dass dann eben bestimmte Kraftwerke, die schon laufen oder die aktiviert werden müssen, dann eine zusätzliche Energie bereitstellen. Oder im anderen Fall gibt es natürlich auch, dass etwas aus dem System herausgenommen wird. Woran merkt ihr denn hier in der Systemführung überhaupt, dass die Frequenz nicht mehr so stimmt?
Wir sehen das natürlich, die wird ja stets und ständig gemessen, wird bei uns ganz groß angezeigt, die Frequenz natürlich auch in Echtzeit. Es gibt aber auch unsere Systeme, die das natürlich auch monitoren, ganz automatisch, die uns dann auch Warnungen ausgeben in unserem Leitsystem, das ist sozusagen die IT, die uns unterstützt, das System zu monitoren, aber eben auch entsprechend zu steuern. Und Teile dieser IT-Infrastruktur, die uns helfen, die sind tatsächlich auch darauf ausgelegt, dass sie sogar automatisch ein Stück weit Regelleistung aktivieren. Wir müssen also nicht stets und ständig am Regler sitzen wie an so einem Pult eines DJs und müssen stets und ständig nachkorrigieren. Diese kleinen Korrekturen, die machen tatsächlich auch automatische Systeme.
Also diese Lastwechsel, von dem wir eben Stundenwechsel, von dem wir gesprochen haben, ist eben ein regelmäßig wiederkehrendes Ereignis. Aber gibt es noch andere Frequenzsprünge, mit denen ihr so zu tun habt im Alltag, die immer wieder vorkommen, ohne dass es da großes Aufhebens drum gemacht wird?
Ich überlege gerade mal, aber ja, das kann durchaus vorkommen, wenn wir zum Beispiel eine unerwartete Windfront haben, die kommt. Oder wenn wir zum Beispiel steuernd eingreifen müssen für den Stromtransport im Energiesystem. Es kann eben sein, dass unsere Leitungen, also unsere Stromautobahnen überlastet sind, dass wir dann steuernd eingreifen müssen. Das kann manchmal auch dazu führen, dass wir Energieerzeuger abschalten müssen. Und nicht jeder Prozessschritt sieht vor, das bilanziert zu tun. Damit meinen wir schalten auf der einen Seite einen Erzeuger aus und auf der anderen Seite in gleicher Höhe wieder ein. Manchmal müssen wir das auch einfach nur diese Einsenkseite aktivieren. Und wenn wir das tun müssen, kann man das in einem Extremfall auch in der Frequenz sehen. Deshalb würden wir diese Eingriffe auch nie so vornehmen, dass wir die Frequenz wirklich gefährden.
Außer im Einsatz von dieser Regelenergie, das heißt das Hochfahren von Regelkraftwerken oder das Einsetzen von Speichern beispielsweise. Gibt es noch weitere Instrumente, die ihr habt, um die Frequenz wieder einzuregeln und dass sie sich bei 50 Hertz bewegt?
Stand heute nicht in großem Umfang, aber wir arbeiten natürlich als gesamte Energiebranche da natürlich daran, Kraftwerke irgendwann obsolet zu machen. Und heute sind eben die Haupterbringer von Regelenergie, die wir brauchen, um die Frequenz im Gleichgewicht zu halten, eben konventionelle Kraftwerke. Und da kann ich zum Beispiel nennen, wir haben Power-to-Heat-Anlagen mittlerweile bei uns in der Regelzone, die also, wenn wir oft irgendwo im Energienetz so viel Energie haben, dass wir sie dort nicht verbrauchen und auch nicht vollständig abtransportieren können, dass man sie dort vor Ort möglichst nutzt, bei Power-to-Heat-Anlagen eben, um sie in Wärme umzuwandeln.
Das sind praktisch große Tauchsieder von Stadtwerken, die dann eingesetzt, angeworfen werden und dann wird eben die elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt in diesen großen Anlagen und dann in das jeweilige Fernwärmenetz eingespeist. Hat einen doppelten Effekt, die Leute haben eben warmes Wasser für die Heizung oder fürs Duschen. Und für uns dient es eben auch, weil wir dadurch unser elektrisches System entlasten können oder vor einer Überlastung schützen können.
Oder vielleicht noch ein ziemlich altes Beispiel, aber auch verbunden mit Wärme. Nachtspeicheröfen, heißen die so?
Die heißen immer noch so,
ja. Die heißen immer noch so.
Ganz verpönt, ne?
Ganz verpönt, genau. Haben aber eigentlich früher genau den gleichen Sinn und Zweck gehabt. Ne? Die sind immer nachts angesprungen, haben sich nachts sozusagen mit Wärme aufgeladen und haben dann tagsüber diese Wärme abgegeben. Ist nichts anderes. Man hat einfach versucht, die Last, die durch diese Heizlast, nenne ich sie einfach mal, zusätzlich im System da war, die in Zeiten zu verschieben, wo alle anderen Lasten nicht da waren. Nämlich nachts, wenn keine Industrie läuft, wenn keiner den Kühlschrank aufruppt, um sich irgendwie ein kühles Getränk rauszuholen, dort eben die Heizlast rein zu verschieben, ist zum Beispiel ein altes Beispiel dafür.
Aber hat ja auch eine aktuelle, sehr aktuelle Komponente. Die Debatte um das berühmte Gebäudeenergiegesetz oder Heizungsgesetz hat ja halb Deutschland entzweit, hat man das Gefühl. Da ging es um den Zubau von Wärmepumpen, elektrischen Wärmepumpen, die können eben tatsächlich auch eine wichtige Funktion haben in Zukunft für das elektrische System, wenn es ausreichend davon gibt.
Wenn es ausreichend davon gibt und wir sie natürlich auch informationstechnisch anbinden, weil die Wärmepumpe zu Hause muss natürlich wissen, wenn sie an so einem System teilnimmt, was ihnen zentral vielleicht dann sogar sagt, jetzt einschalten oder jetzt Wärme produzieren oder jetzt keine Wärme produzieren, da muss natürlich auch ein Informationsnetzwerk zu aufgebaut werden. Früher bei Nachtspeicheröfen hat man das auch hinbekommen. Heutzutage würde man modernere Technologien einsetzen, auch aus gutem Grund. Aber ja. Es braucht genug davon und sie müssen informationstechnisch gut erreichbar sein.
Aber das würde dann nicht so laufen, dass wir dann sagen, okay, wir müssen diese Wärmepumpen einsetzen, um unser System zu stabilisieren. Dafür müssen die Leute halt jetzt mal frieren.
Nee, tatsächlich hat ja Wärme oder auch Wärmeerzeugungsanlagen den unheimlichen Vorteil, deshalb haben das mit den Nachtspeicheröfen auch so gut funktioniert, dass natürlich Räume und auch Heizungen an sich einen gewissen Speichereffekt haben, natürlicherweise. Und wenn ich jetzt so eine Wärmepumpe mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde abschalte, dann merkt das der Hausbesitzer noch nicht mal, weil so schnell sein Haus gar nicht abkühlt. Man würde es auch nie so einsetzen, dass man sagt, so den Straßenzug, den schalten wir jetzt mal für 3 Tage aus, weil wir haben irgendwie wenig Wind, sondern man würde es dann schon irgendwie verteilen, sodass man es bei der Wärmeerzeugung eigentlich gar nicht merkt, ist aber trotzdem ein Vorteil hat fürs Energiesystem.
Der große Nachteil von Strom ist ja, bei all seinen Vorteilen, den Strom hat, ist ja, dass man Strom sehr schlecht speichern kann. Er muss immer jetzt und gleich sozusagen, also Erzeugung und Verbrauch gehen quasi Hand in Hand. Wärme hat eben den Vorteil, dass man die eben relativ gut in Wärme, in Wasser speichern oder anderen in Salz speichern, so eine Weile speichern kann. In dem Zusammenhang, die Leute installieren ja auch immer mehr Photovoltaikanlagen, kombinieren das dann mit einem Solarspeicher. Haben diese Anlagen für uns als Übertragungsnetzbetreiber, um das System stabil zu halten, in Zukunft eine Relevanz? Oder ist das so Privatvergnügen von den Leuten?
Nee, ich glaube nicht, dass es Privatvergnügen ist. Wir werden einfach lernen müssen, im Übertragungsnetz wesentlich auf kleinteiligere Flexibilität zurückzugreifen. Heute haben wir das große Kraftwerk und das Kraftwerk erbringt sozusagen jede Systemdienstleistung, die wir benötigen, um eben das System stabil zu halten.
Einen letzten Punkt, über den ich mit dir nochmal sprechen will, das ist so ein bisschen quasi der Worst-Case-Fall, auf den ihr euch ja auch immer mal vorbereiten müsst. Und das ist der sogenannte Systemsplit. Wir hatten in den letzten Jahren tatsächlich ein paar Mal einen Systemsplit. Ich glaube, der letzte war 2021 im Januar. Ich meine, es war eine Störung in einem Umspannwerk in Kroatien. Ja, was ist ein Systemsplit und welche Prozesse laufen dann ab?
Ein Systemsplit ist eigentlich eine Schutzfunktion des europäischen Übertragungsnetzes, wenn man so will. Im Idealfall kommt der Systemsplit als Prävention eines Blackouts. Also es ist immer eine Großstörung. Blackout ist auch eine Großstörung, aber mit einem Systemsplit kann man eben den Blackout häufig verhindern. Und das bezeichnet eigentlich den Zustand, dass das europäische Übertragungsnetz, welches eigentlich immer verbunden ist und wir deshalb auch überall in Europa die gleiche Frequenz messen können, außer in London, weil London eine Insel ist und deshalb mit einer anderen Frequenz läuft. Und auch die nordischen Länder, also Norwegen, Schweden und Finnland, die sind auch von uns entkoppelt.
Nicht synchronisiert.
Sind nicht synchronisiert, aber der Rest, Kontinentaleuropa, können wir überall die gleiche Frequenz messen, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und System Split heißt nichts anderes, als dass wir diesen Verbund temporär auflösen. Also Schutzfunktionen des Energiesystems dafür sorgen, dass dieser Verbund aufgelöst wird und dann eben einzelne Zonen sozusagen abgeteilt werden, in der Hoffnung, die natürlich begründet ist, weil sich Ingenieure das irgendwie vorher überlegt haben, also in der Ingenieurshoffnung, dass diese Inseln sich innerhalb stabil fangen können, dann voneinander unterschiedliche Frequenzen haben, aber trotzdem die Versorgung in sich gewährleisten können. Und wenn ich dann alle Probleme, die zu diesem System Split geführt haben, behoben habe, dann führe ich diese Zonen wieder zusammen. Und idealerweise habe ich in der Zwischenzeit dafür gesorgt, dass keiner wirklich ohne Strom war.
Aber das funktioniert nicht so, oh, da haben wir ein Problem, jetzt rufe ich mal beim Kollegen an von Amprion und wollen wir jetzt ein System Split machen? Nee, lass uns nochmal eine Nacht drüber schlafen. So ist ja nicht, sondern das sind automatisierte Prozesse, weil das ist ja innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden läuft sozusagen eine Welle durchs Stromnetz und dann führt das, wie zu Hause, wenn man irgendwie eine Leitung anbohrt, zu einem automatischen, nicht Abschaltung zum Blackout, sondern es führt erstmal in der ersten Stufe zu diesem...
Zu einer automatischen Auftrennung, kann man so sagen. Man könnte auch sagen, ist wie so ein Reißverschluss, ne, der an Sollbruchstellen sozusagen dann geöffnet wird. Und diese Sollbruchstelle ist dann am Ende definiert, was war es eigentlich für eine Störung, wo hat sie stattgefunden oder es ist in der Regel auch nicht eine Störung, sondern eine Verkettung von Störungen und welche Betriebsmittel sind dann zum Beispiel überlastet und diese überlasteten Betriebsmittel, die lösen dann schutzmäßig sozusagen aus und bilden dann diesen Reißverschluss, der aufgeht und der dann das System in zwei oder noch mehr Teile zerteilt.
Und dann hat man in dem einen Teil eine Unterfrequenz und in dem anderen eine Oberfrequenz oder wie wirkt sich das denn konkret aus?
Häufig ist das so. Häufig ist das so. Es gab ein weiteres Ereignis, das war wesentlich größer in Europa, wo wir den letzten wirklich großen Systems
hatten. Das war 2006.
2006, die Emsland-Störung. Genau, da ist Europa in drei asynchrone Inseln zerfallen und das initiale Szenario, was sozusagen vor dem Störereignis existierte, war, wir hatten damals schon relativ viel Wind, auch bei uns in der 50-Hertz-Regelzone und haben dadurch ziemlich viel dieser Windenergie nach Süddeutschland oder weiter hinaus sogar noch nach Südeuropa, aber auch gen Westen exportiert. Und dann hat man eine Transportleitung zwischen unserer Regelzone und eben dem Westen Europas ausgeschaltet. Es waren nicht wir.
Ich weiß, es waren andere. Gut, das kann man ja alles kann man nachlesen. Der Hintergrund war, dass ein Kreuzfahrtschiff auf der Ems angekündigterweise die Werft verlassen sollte und deswegen eine Stromleitung ausgeschaltet werden musste, die über die Ems führt. Und das ist nicht so richtig kommuniziert worden, wie man später festgestellt hat, und hat dann eben tatsächlich zu diesem Systemsplit geführt.
Genau, man hat nicht gerechnet, was passiert, wenn man das tut. Und genau, was eben passiert ist, ist, dass die verbleibenden Transportleitungen von Ost nach West entsprechend überlastet waren und dann diesen Reißverschluss gebildet haben, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, und Europa praktisch aufgetrennt haben.
Aber es war damals, obwohl das wirklich eine schwerwiegende Störung war und sicherlich viele in Atem gehalten hat, hat trotzdem nicht zu Stromausfällen geführt.
Mhm. Genau.
Also das ist sozusagen das eine, wie du schön gesagt hast, die Reißleine, die man noch in letzter Sekunde erziehen kann. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Angenommen, wir haben einen Fall, dass es zu so einem Stromausfall, zum flächendeckenden Stromausfall kommt. Dann ist man aber auch nicht hilflos, steht dem gegenüber, sondern es gibt den sogenannten Schwarzstart. Was heißt denn das?
Genau, Schwarzstartfähigkeit ist am Ende eine Funktionalität. Wir in der Systemführung nennen das Netzwiederaufbau. Dafür brauchen wir die Schwarzstartfähigkeit. Schwarzstartfähigkeit bedeutet, das sind spezielle Anlagen, die diese Fähigkeit haben. Die sind extra dafür ausgelegt, die Energie erzeugen können, ohne dass sie von Netzseite eine Spannungsvorgabe haben. Also ein Kraftwerk zum Beispiel, ein reguläres Kraftwerk, kann eigentlich nur Energie erzeugen, wenn es einen Eigenbedarf zumindest an Energie zur Verfügung hat, wenn es eine Netzspannung sieht, sagt man so schön, also eine Spannung, die am Anschlusspunkt des Kraftwerks aus dem Netz vorgegeben wird. Man sagt auch, worauf sich dann das Kraftwerk synchronisiert. Und schwarzstadtfähige Anlagen brauchen das nicht. Schwarzstadtfähige Anlagen können von sich heraus Energie erzeugen, ins Netz abgeben und sind dann sozusagen, wenn wir mal einen Blackout hätten, die Initialanlagen, von denen aus wir eine Wiederversorgung starten.
Vielen Dank, Anne, für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ihr merkt, die Frequenz ist eine extrem wichtige Größe für eine stabile und sichere Stromversorgung. In den Shownotes findet ihr weitere Informationen, wie ihr die Frequenz live mitverfolgen könnt. Im Übrigen auch auf der Website von 50 Hertz, www.50hertz.com. Neben der Frequenz gibt es aber noch weitere Zutaten, die ganz wichtig sind, damit ein Stromnetz sicher funktioniert. Von ganz zentraler Bedeutung ist die Spannung. Auch dieses Stichwort haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Das kennt ihr alle von zu Hause, 230 Volt. Das ist die Spannung an der Steckdose oder am Lichtschalter. Über die Spannung im Stromnetz und die Spannung auf der Kinoleinwand spreche ich ebenfalls mit Anne-Kathrin Marten hier in diesem Podcast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Vielen Dank, Volker, ich mich auch.
Ja, und noch ein kleiner Werbeblock zum Schluss. Wer Lust hat, bei 50 Hertz zu arbeiten, wir haben viele abwechslungsreiche Jobs im Angebot. In Berlin, in unserem Netzquartier, aber auch an unseren Standorten in ganz Ostdeutschland und in Hamburg. Schaut einfach mal in unserem Jobportal nach. Und Anne, in deinem Team oder hier in Neuenhagen, am Standort der Systemführung, gibt es hier auch gute Jobs?
Oh, wenn man Glück hat, aber ja, die Energiewende braucht so viele kluge Köpfe, dass auch wir in der Systemführung da einen unersättlichen Hunger danach haben. Und natürlich in ganz vielen Verwendungen haben wir auch regelmäßig ganz interessante Jobs bei uns.
Vielen Dank fürs Zuhören, liked und teilt diesen Podcast bei LinkedIn. Schickt mir gerne Anregungen, was ich anders oder besser machen könnte. Freue mich über jegliches Feedback, über Likes und auch Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation: Volker Gustedt.